Und Montag sagte ich dann immer, nee, Montag ist wirklich ein ganz schlechter Tag zum Anfang. Besser morgen. Ich bin ja vom Wesen her Kurzeuphorikerin, ne? Und das musste ich mir in die DNA anders hämmern. Und wenn ich da nicht dranbleibe, dann flitsche ich wieder zurück in den Ursprungszustand.
Talk mit K. Mit Sarah Brasack.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir, und das heißt meine Co-Moderatorin Anne Burgmann und ich, laden interessante Menschen aus Köln ein. Jetzt wohnt mein heutiger Gast zwar mittlerweile in der Eifel, aber in Köln geboren ist immer Köln, Nicole Staudinger. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Immer Kölschmädsche, immer Kölschmädsche.
Ich kann mich noch gut an deine kleine Mängelaufzählung aus unserem letzten Podcast erinnern, was Köln angeht. Du bist ja aus Gründen rausgezogen in diese etwas ländlichere Vorstadt von Köln namens Eifel. Hast du es mittlerweile bereut?
Nein. Null. 0,0. Aber ich freue mich immer jedes Mal, wenn ich in Köln bin. Und es ist ja so, dass meine Jungs hier auch geboren sind und die auch diesen Köln-Bezug haben, ne? Wenn wir irgendwie in der Innenstadt hier unterwegs sind, dann müsste ich jetzt wirklich lügen, wenn ich sagen würde, da schlägt das Herzchen nicht ein bisschen höher, ne?
Die aufmerksame Hörerin und der Hörer merkt, du bist zum zweiten Mal im Podcast hier zu Gast. Ich habe es eben erwähnt. Und dass ich dich nochmal eingeladen habe, das liegt daran, dass du dein 9. Buch geschrieben hast, dessen Titel mich wirklich außerordentlich angesprochen hat. Weil dieses Buch heißt, bin fast fertig, muss nur noch anfangen. Und wenn wir in unserem letzten Podcast, den ich übrigens auch in den Shownotes verlinkt habe, über die Kunst, schwierige Gespräche zu führen, gesprochen haben, dann geht es jetzt gewissermaßen um ein schwieriges Selbstgespräch. Es geht nämlich um die Aufschieberitis und wie man sich selbst davon kurieren kann. Und ich habe da ein paar Fragen natürlich nur für eine Freundin an dich mitgebracht.
Na, selbstverständlich. Das ist witzig, dass du sagst, dass wir das letzte Mal über schwierige Gespräche geführt haben. Sarah, ich kann mich mega an unser Gespräch erinnern, aber ich erinnere mich nur an dich. Ich hätte nicht, wenn du mir jetzt gesagt hättest, worüber haben wir gesprochen, hätte ich nicht mehr gewusst. Aber ich weiß natürlich, wir beide haben gesprochen. Ich erinnere mich an die Situation, aber nicht mehr an den Inhalt. Verrückt, ne?
Ja. Aber es war ein wunderbares Gespräch, womit ich jetzt gar nicht mich loben möchte, sondern dich. Und deswegen, also wer Lust sozusagen auf den Podcast nochmal hat, ich kann ihn wirklich nur wärmstens empfehlen. So, ich will zwei Sätze aber noch kurz über dich verlieren für alle, die dich mit diesem Podcast erst kennenlernen. Die davon soll es ja auch geben. Und da ich eben gesagt habe, dein 9. Buch, heißt das natürlich, du hast schon 8 Bücher davor in deinem Leben geschrieben. Etliche, wenn nicht alle, ich weiß es gar nicht genau, Bestseller.
Alle. Sag ich jetzt einfach, hau ich mal so zwischendurch rein.
Also die 9-fache Bestseller-Autorin Nicole Staudinger mit Titeln wie Ich nehme schon zu, wenn andere essen, hat mich auch sehr angesprochen übrigens, Brüste Umstände halber abzugeben, das war über deine Brustkrebserkrankung, damit bist du auch, glaube ich, bekannt geworden, ne? Das war dein erstes Buch, oder?
Ja.
So, ansonsten bist du Speakerin bei Firmen-Events, du bist Coachin für jeden und jede, der und die dich buchen mag. Du bist Schlagfertigkeitstrainerin, darüber sprechen wir sicherlich auch gleich noch einen Satz. Und du bist Expertin für Selbstmotivation. Und was diese Selbstmotivation angeht, da beginnen ja viele am 1. Januar wieder, so nach dem Motto, uff, letztes Jahr war schwierig, ich habe schon wieder meine sämtlichen gesetzten Ziele nicht erreicht, dann noch die 5 Kilo von Weihnachten obendrauf und jetzt muss ich mal loslegen. Ich habe dich jetzt aus Gründen nicht zum 1. Januar einbestellt, sondern Anfang Dezember beziehungsweise Ende November. Aber sag doch mal, was du von solchen Neujahrsvorsätzen hältst.
Heute für mich persönlich, ich brauche sie nicht. Also ich will gar nicht sagen, dass sie schlecht sind, möchte vor allem niemandem einen Vorwurf machen oder das Ganze verbieten, aber ich für mich brauche sie nicht mehr, weil ich mir das Leben schon so gelegt habe, dass die Sachen, die ich gerne umsetzen möchte, die mache ich. Da brauche ich keinen 1. Januar mehr für.
Ich habe, glaube ich, im Januar, vergangenen Januar mit Doc Esser gesprochen, der war so ganz rigoros und sagte, so ein Unsinn und man muss sich doch die Vorsätze das ganze Jahr über machen und so. Dann dachte ich auch so, ja klar, aber also besser sozusagen am 1. Januar als gar nicht, ne?
Absolut, ich schätze ja den Doc Esser sehr, wir besuchen uns ja gegenseitig auch auf Lesungen, ich glaube seine Haltung ist da nicht ganz unterschiedlich. Ich würde da das halten, jeder Jeck ist anders und wenn das eine Initialzündung braucht, so einen guten Vorsatz, was ich sehr wohl noch fühlen kann, das ist ja eigentlich mein Naturell, Sarah, mein Naturell ist eigentlich dieses, morgen fange ich an. Und morgen ist natürlich nie ein Freitag oder ein Samstag oder ein Sonntag, sondern immer ein Montag. Und Montag sagte ich dann immer, nee, Montag ist wirklich ein ganz schlechter Tag zum Anfang. Besser morgen. Das fühle ich sehr wohl. Und das war, ich bin ja vom Wesen her Kurzeuphorikerin, ne? Und das musste ich mir in die DNA anders hämmern. Und wenn ich da nicht dranbleibe, dann flitsche ich wieder zurück in den Ursprungszustand.
Ja. Das dürfte einigen bekannt vorkommen. Lass uns mal einsteigen in dein Buch. Du hast ja eine ganz wichtige Botschaft am Anfang und die sagt, es geht hier nicht darum in diesem Buch, wie man perfekt wird, weil das genussvolle Leben findet nicht in Perfektion statt. Und was ich schön fand, war dein Beispiel, ich gehe nicht früh von der Party, damit ich meine 8 Stunden Schlaf bekomme, weil ist zwar schön für den Schlaf, aber eben langweilig. Also Perfektion ist langweilig, nicht erstrebenswert, aber das Problem ist, das andere Ende von der Skala ist es halt auch nicht. Und dann ist ja die Frage, wie und wo genau pendel ich mich da ein?
Genau, so sieht's aus. Damit hast du ja eigentlich schon alles gesagt. Wie und wo pendel ich mich da ein? Ich glaube, das Leben findet in diesen schönen Graustufen statt. Und da ist die Definition von Genuss ja hoch individuell. Ja, was für mich Genuss ist, ist für andere vielleicht ein Nahtoderlebnis. Ich gehöre noch zu denen, wenn wir jetzt mal in diesen oberflächlichen Genussdingern bleiben. Ja, ich esse noch Fleisch und ja, ich trinke auch noch Alkohol. Und pass auf, jetzt kommt das Allerschlimmste. Ich mache es sogar zusammen. Das ist natürlich für andere, die kippen mir um und sagen, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Meine Definition von Genuss. Ich möchte nur, und das ist das alles Entscheidende, nicht nur nicht Perfektion, ich habe keine Lust mehr auf schlechtes Gewissen. Das ist das Entscheidende. Wenn ich eine Nacht durchfeiere, und also da bin ich ja dann doch noch sehr Kölsch. Ich gehe mit meiner langjährigsten Freundin, wenn wir denn schon mal Zeit haben und wir gehen aus, ich verrate, soll ich mal sagen, wo wir noch hingehen? Darfst du gar nicht verraten. Wir gehen wie mit 17 noch in die Flotte. Peinlich. Und da sind wir natürlich die Ältesten. Und dann fallen wir morgens um 3 da raus. Und da ist direkt gegenüber eine Dönerbude. Sarah, das ist für mich ab und an der Inbegriff von Glück. Und natürlich habe ich da mittlerweile 3 Tage Nachwehen von. Und da genieße ich jede Sekunde, weil ich einfach weiß, diese Tage sind die wenigsten im Leben. Meine Form von Genuss. Das ist nur, finde ich, nicht in fremde Hände zu geben. Da darf sich jeder und jede Gedanken drüber machen, was will ich denn von den paar Jährchen, die ich hier bin? Mhm.
Finde ich ein wichtiges Thema, weil diese Perfektion wird einem natürlich an allen Ecken und Enden vorgelebt. Das heißt, wir haben ja mittlerweile nicht mehr nur irgendwelche Werbeposter, die uns anstrahlen und das Fernsehen, sondern halt auch Instagram und diese ganzen Sachen, wo wir eigentlich ständig unterwegs sind oder viel zu oft. Ich habe bei dem Thema Perfektion gedacht an perfekte Fingernägel. Ich weiß immer nie, wie andere Frauen das hinkriegen. Meine sind immer irgendwie imperfekt. Dann habe ich mich aber nach dem Lesen dieses Buchs gefragt, ist das, was ich wirklich will? Und dazu kommen wir jetzt und das ist nicht unbedingt. Aber vielleicht noch eine persönliche Frage. Du bist natürlich schon gecoacht, weil du schreibst ja diese Bücher auch, aber hast du trotzdem sowas, wo du beim Schreiben deines Buches selbst gedacht hast, ja, ich schreibe das auch für mich, weil das kriege ich auch immer noch nicht so richtig hin?
Bei jedem Buch in jeder Zeile. Also das muss man ganz klar so sagen. Ich schreibe immer in der Selbsterfahrung. Ich schreibe nie, das wäre mal ein Wunsch des Verlags, das muss man ja mal deutlich sagen. Guck mal, ich habe 9 Bücher geschrieben, kein einziges davon trifft eine Nische. Also da, bei dem Thema Glück hat der Verlag nicht gesagt, oh Mensch, toll, das haben wir ja noch gar nicht behandelt in deutschen Buchhandlungen. Jedes Thema, was ich geschrieben habe, war besetzt.
Abnehmbücher.
Abnehmbuch. Ja, definitiv. Laufbuch hatten wir schon, Kommunikation. Ich bitte dich, Schlagfertigkeit, das mag sein, da war, glaube ich, noch nicht so viel unterwegs. Ist mir aber auch egal. Ich schreibe immer nur für mich. Und bei dem Glücksbuch war es am krassesten. Das Glücksbuch habe ich in der Corona-Zeit geschrieben. Da ist Corona mittendrin reingebrochen. Und das war ganz, das war echt knackig, weil ich dem Verlag gesagt habe, Kinders, ich komme gar nicht dran ans Glück. Ich war ja mitten in der Scheidung, kein Einkommen mehr. Ich sage, was soll ich jetzt übers Glück schreiben? Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und habe es meinem Lektor abgegeben, habe gesagt, Florian, nimm es. Mir ist völlig egal, was daraus wird, weil ich habe mich damit glücklich geschrieben. Und das ist immer das, was passiert. Und in dem Buch war ja so eine Selbsterfahrung, ich schreibe ja immer. Ich wache morgens auf und schreibe. Und ich habe nicht immer kreative Einfälle, deswegen schreibe ich immer irgendwas vor mich hin. Und irgendwann habe ich angefangen, mir meinen Wunschtag so runterzuschreiben. Aber nicht bewusst, das war einfach so, dass ich gesagt habe, so, wenn ich jetzt heute gleich aufstehe, dann mache ich erst das und dann mache ich das und dann mache ich das. Nur damit meine Finger irgendwas zu tun hatten. Und dann stand mein Tagesablauf da so fertig drauf. Und dann fiel es mir an diesem Tag überhaupt nicht schwer, das, was ich mir so aufgeschrieben hatte, auch so nachzuleben. Als ob ich mir die guten Entscheidungen schon zurechtgelegt hätte und ich musste mich da nur entlang angeln. Wenn ich dann überlegt habe, was kochst du, habe ich gedacht, ey, musst du gar nicht mehr nachdenken, hast ja schon aufgeschrieben. Und dann merkte ich, Moment, stopp. Und das war so ein Kapitel, was ich selbst beim Schreiben gelernt habe. Also ich gehe auf eine Reise und packe die Leserin, ich habe natürlich auch Leser, aber es sind immer noch überwiegend Frauen, ich packe die Leserin eigentlich ein und dann nimmt die daran selbst teil.
Ja, ich werde erst am Ende des Podcasts verraten, was ich mir schon aus deinem Buch erfolgreich abgeguckt habe. Ach, aber dazu später. Das Problem ist ja, in der Theorie haben wir eine 1 plus mit Sternchen, also ich jedenfalls. Das heißt gesunde Ernährung. Ich weiß genau, was gesunde Ernährung ist. Ich weiß genau, dass man ab 40 auch Muskeltraining machen muss und nicht nur Ausdauertraining und so weiter. Aber was die Praxis angeht, wird dann halt in mehr oder weniger großen Teilen versagt. Warum genau verhalten wir uns eigentlich so widersprüchlich?
Das hängt maßgeblich davon ab, wen du fragst, was jetzt die Antwort angeht. Du wirst eine Neurowissenschaftlerin mit einer anderen Antwort antreffen als eine Psychotherapeutin oder eine Sozialwissenschaftlerin oder eben mich. Ich fand diese Frage, das war ja der Beweggrund des Buches, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie kann das eigentlich sein? Was muss eigentlich passieren, damit du dieses theoretische Wissen auch in die Tat umsetzt? Und es waren zwei Sachen, die mich inspiriert haben aus der Wissenschaft. Einmal, dass unser Hirn tatsächlich hier mal die Marschrichtung vorgibt. Unser Gehirn will Dopamin haben, den ganzen Tag. Das Gehirn will einfach den ganzen Tag Bock haben. Sport macht Bock. Nach einer halben Stunde als geübte Sportlerin. M&Ms schütten nach 2 Sekunden Dopamin aus. Sport, ich laufe seit 7 Jahren, Sarah. Ich glaube, ich habe bisher 3-mal Spaß an der ganzen Geschichte gehabt. Das heißt, dass ich mir einfach bewusst mache, mein Hirn will einfache, schnelle Lösungen. Die sind zu finden in Schokolade, in Social Media und in Katzenvideos auf YouTube oder Videospiele. All das füttert Dopamin. Wenn ich mir das einmal bewusst mache, dass ich da tatsächlich ein bisschen gefangen bin, dann habe ich ja auch die Wege daraus. Und ein Weg daraus, der mich inspiriert hat, war der Ansatz der Entscheidungsarchitektin. Dass ich mir für mich die Entscheidungen so leicht wie möglich mache, in schwachen Momenten. Ich habe ja starke Momente. Ich halte ja die beste Diät, wenn ich satt bin zum Beispiel. Dann treffe ich tolle Entscheidungen. Und dann lege ich mir das auch schon alles so zurecht. Führte dazu, banales Beispiel, aber ich mache es bis zum heutigen Tag, ich lege mir jeden Abend meine Sportklamotten neben ins Bett. Ich treffe also jeden Abend schon diese Entscheidung, dass ich morgens gar nicht überlegen muss, will ich oder will ich nicht, so lange, bis es eine Routine wird und die richtigen Entscheidungen mir leichter fallen. Das versuche ich bei den Kindern schon zu etablieren. Die dürfen alles haben. Die Wahl ist frei. Aber die bessere Entscheidung wird zur leichteren gemacht. Und das sind so für mich die zwei Ansatzpunkte für den Kopf und für den Bauch. Das finde ich eigentlich das viel Entscheidende. Ich glaube, wir brauchen keine Techniken für den Kopf, wir brauchen den Bauch. Sind für mich nochmal 80 weitere Schritte nötig, um den auf die richtige Seite zu ziehen.
Es geht in deinem Buch also um Strategien, das merkt man. Du hast ja auch schon einen für dich erfolgreichen Trick verraten, nämlich sich morgen schon abends schon mal den Tag vorplanen oder die Sachen schon mal neben das Bett legen. Das fällt natürlich dann leichter, wenn man weiß, man muss jetzt noch nicht. Ne? Aber am nächsten Morgen dann halt. Du sagst aber, man muss sich erstmal darüber bewusst werden, was man eigentlich wirklich will. So, was meinst du damit und warum fällt uns das so schwer, das eigentlich für uns selbst zu definieren?
Du hast eben so schön gesagt, dass was wir gerade benannt haben, sind Strategien. Das ist genauso wie in der Schlagfertigkeit auch. Da gibt es Techniken, wirklich Sätze, die du von mir aus auch auswendig lernen kannst. Alles, was im Kopf angesiedelt ist, das weiß ich als Trainerin, das ist sehr rational. Das kannst du auch wieder vergessen. Das ist rationales Wissen. Solange die Haltung dahinter nicht steckt, bleibst du auch nur an der Oberfläche. Bei der Schlagfertigkeit weiß ich das seit 10 Jahren. Das ist eine Lebenseinstellung. Das ist eine Haltung zum Leben. Beim Thema Abnehmen war es bei mir genau das Gleiche. Solange die Haltung bei mir nicht dahinter gesteckt hat, konnte ich mit theoretischem Wissen da oben, das war da, aber die Umsetzung hat gefehlt. Und ich glaube, so ist das bei der eigenen inneren Triebkraft genauso. Und was mir hilft, ist, der Bauch will keine Technik, der Bauch will Fragen. Meine Frage ist, was will ich denn von diesen paar Jährchen? Und wer will ich denn sein, um dann vielleicht, Achtung, Achtung, mal einen ganz neuen Ansatz festzustellen, dass das vielleicht, was ich davor finde, alles schon ganz gut ist. Weißt du, wir gucken ja immer auf das Defizite. Du guckst auf die abgeblätterten Fingernägel, siehst aber vielleicht nicht, dass du ein wunderschönes Gesicht hast. Wir sehen, dass wir vielleicht dreimal die Woche Krafttraining machen müssten. Was wir dabei außer Acht lassen, ist, dass wir den Rest hier mega hinbekommen als stellvertretende Chefredakteurin vom Stadtanzeiger. Das wird ja immer mal so unter den Tisch fallen lassen. Und ich glaube, dass dann etwas passiert, was erstmal eine gewisse Zufriedenheit ausmacht. Und von da an kann ich ja nochmal neu gucken. Und dann kann ich überlegen, okay, das ist alles schon da. Ich darf mich auch erstmal gerade zurücklehnen, das mal feiern, hochauthentisch feiern und dann nochmal neu gucken, wer will ich denn sein? Der Grundgedanke dieses Buch waren ja Wartezimmersituationen, in denen ich nicht mehr hektische Schwüre nach oben geschickt habe und gesagt habe, lieber Gott, lass das hier gut ausgehen. Lass jetzt diese Diagnose hier gut aussehen. Dann verspreche ich dir, dann mache ich dieses und jenes und solches. Dann habe ich diese Neujahrsliste in hektischen Schwüren nach oben geschickt. Das wollte ich nicht mehr. Ich wollte jeden Tag den Hebel, der bei mir liegt, in alle Richtungen, beruflich, privat, als Mama, sportlich, gesund. Ich wollte jeden Tag den Hebel, der bei mir liegt, nutzen. Oder auch schon mal Tage haben, wo ich ganz bewusst sage, heute gehe ich auf die Couch zum Probesterben. Ich übe das mal mit der Verwahrlosung. Ich lege mich dahin, halte die Couch fest und habe darin heute mein Glück. Und du fragtest, woran liegt das, dass es uns das so schwer fällt? Ich glaube, weil es im Außen so laut ist. Weil selbst wenn du jetzt für dich rausgefunden hast, Kinders, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich finde das alles mega so, dann gehst du auf Social Media und dann wird dir wieder gezeigt, wie es eigentlich zu sein hat. Und dann zweifelst du wieder an dir und denkst, ich hatte das eigentlich für mich schon so und so beschlossen. Jetzt wird mir das wieder erklärt. Ich glaube, zwischendurch mal schottendicht machen und in sich reinfühlen.
Ja, ich bin also sowieso jetzt durch dieses Buch Freundin davon geworden, die Dinge einfach mal aufzuschreiben. Weil mega, tatsächlich ne? Vergisst man, glaube ich, einfach in sich reinzuhören zwischendurch. Und die Frage ist aber natürlich diese Was-will-ich-Listen, ob die dann nur aus dem Defizitären bestehen, also was will ich, was ich noch nicht habe, oder ob man die positiven Dinge direkt mit draufschreibt.
Das fühlst du beim Schreiben ja sehr wohl. Angenommen, du stellst dir jetzt eine Liste zusammen, ich will eigentlich, und dann liest du nochmal drüber, erkennst du ja, weil du es schwarz auf weiß siehst und denkst, Moment, das ist ja nur aus dem Defizitären heraus. Gucken wir doch mal den Bestand. Der Bestand ist, ich bin gesund, dann kann da ja auch draufbleiben, ich will gesund bleiben. Und jetzt brauchen wir ja den nächsten Schritt. Was kann ich dafür tun? Und jetzt kommt nochmal ein großer Haken. Bleiben wir bei diesem banalen Beispiel Sport. Gehen wir mal 7, 8 Jahre zurück, als meine Ärztin vor mir saß, Sarah. Die saß vor mir und hat sehr deutlich mit mir gesprochen und hat gesagt, Frau Staudinger, Ihre einzige Chance, die Sie haben bei Ihrer Genetik, ist Ihre Muskelmasse als Armee dagegen zu stellen. Und Sie haben jetzt nach der Behandlung gut zugenommen. Nur, dass Sie es nochmal gehört haben, Übergewicht und Rezidivrisiko, das gibt sich die Klinke in die Hand. Sarah, so saß die vor mir. Die hat das nicht durch die Blume gesagt. Die hat mir das so gesagt, wie wir beide sprechen. Und ich habe die angeguckt und habe gedacht, ich fahre durch einen Tunnel und kann dich nicht hören. Es hat nicht gereicht zum Umsetzen, weil ich hatte auf meiner Ich-will-Liste, ich will mehr Sport machen. Und jetzt kommt direkt die Ausrede. Aber ich kann ja nicht. Ich bin ja so und so oft operiert worden. Ich würde ja auch gerne abnehmen. Aber ich bin ja in den Wechseljahren. Ich würde auch gerne mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen, aber ich habe so viel Stress. Solange du das Wörtchen aber benutzt, kommst du nicht in die eigene Mündigkeit hinein. Und ich musste im Gefühlsleben schon lernen, dass ein Und verbindet. Ich brauchte Jahre, um zu kapieren, dass ich dankbar und traurig sein kann. Und ich brauchte nochmal so lange, um zu kapieren, dass der Satz, ich möchte gerne Sport machen und ich bin so und so oft operiert worden, die Dinge genauso verbindet. Und dann wird's ja anstrengend, weil dann merkst du, ach Kacke, ich komme ja trotzdem dran, auch mit Ausreden. Und dann, glaube ich, liegt der Schlüssel, der liegt dann da, den müssen wir dann nur noch benutzen.
Ein weiteres Problem ist natürlich diese Länge der Ich-will-Liste. Du hast ja eine schöne Liste im Buch gemacht, so ein Beispiel, Dinge, die man wollen könnte, wo ich eigentlich hinter jedem einen Haken dran gemacht habe. Ja? Also nur mal, ich lese ein paar Mal vor, uns gesünder ernähren, mehr Sport treiben, weniger Stress haben, umweltbewusster handeln, sich sozial engagieren, mehr ins Museum gehen, mehr Zeit für Freundinnen und Freunde haben, eine Fremdsprache lernen oder auch mehrere und nicht so viel ins Handy schauen, sage ich überall, check. So, wie lange darf diese Ich-will-Liste sein? Weil, also meine Sorge wäre dann, alles schaffen tut man natürlich nicht. Also was ist die Prio?
Tja, weiß ich nicht. Also vielleicht, ich überlege jetzt gerade, wie ich das so mache. Ich habe ein paar große, was will ich's im Leben? Das ist zum Beispiel, ich möchte kein Leben unter meinen Möglichkeiten führen. Ich möchte nicht mit Rohkost im Bauch sterben. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich komme zurück. Und ich möchte nichts Ungesagtes mitnehmen. Ich möchte, dass die Menschen, die ich liebe, wissen, dass sie es wissen lassen, dass ich sie liebe. Ich möchte auch keinen Konflikt da liegen lassen. Und ich möchte keinen Tag im Leben mehr verbringen, der da lautet, bin ich froh, dass der vorbei ist. Selbst die Doofen nicht. Und alles andere ist für mich Bonus. Das hängt mit dem Erwartungsmanagement zusammen. Und ich musste lernen, wenn ich mir über Kleinigkeiten Gedanken mache oder Sorgen mache, hat diese Medaille immer die andere Seite, dass ich gerade in der Luxussituation bin, mir darüber einen Kopf zu machen. Wenn ich mir einen Kopf darüber mache, dass ich schon lange kein Unkraut mehr zu Hause gezupft habe, steckt da dahinter, dass ich ein Zuhause habe, in dem ich Unkraut zupfen kann. Das ist so meine Prio-Liste. Und wenn das mit der Fremdsprache hinten überfällt, dann habe ich da nicht den Fokus drauf und sage, mein Gott, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, eine Fremdsprache zu lernen. Du sprachst ganz am Anfang vom Selbstgespräch. Mein Selbstgespräch ist dann anders, ja, dass ich sage, ja, du hast jetzt nicht geschafft, eine Fremdsprache zu lernen, dafür hast du aber ein Buch geschrieben oder was anderes. Direkt den Blick wieder auf das Positive zu haben. Du sprichst aber hier auch mit der Schönrednerin vom Herrn.
Ja, die Schönrednerin vom Herrn frage ich jetzt dann aber auch direkt, wie sozusagen, also es gibt ein Umsetzungsproblem, haben wir schon besprochen, und du sagst, fand ich sehr spannend, diese Motivation wird natürlich aufgebraucht für Dinge, die wir schon tun müssen. Mhm. Und das geht dann zulasten der Dinge, die wir gerne tun wollen. Wie du schon gesagt hast, ich habe so viel Stress, deswegen, so, dann wäre ein Mittel zu sagen, wie kann ich den Stress reduzieren, was kann ich irgendwie abgeben? Hast du auch dafür irgendwie Tricks, Schritte, um Routinen zu etablieren?
Diese Ich-Muss-Liste ist ja ewig lang und unter Umständen auch hochindividuell. Da sind Sachen dabei, also im besten Fall ist es nur, ich muss den Müll rausbringen und eine Steuererklärung machen. Im schlimmsten Fall ist es sowas wie, ich muss meinen demenzkranken Vater pflegen. Oder ich habe ein schwerkrankes Kind zu Hause oder ich bin chronisch krank und muss mich darum kümmern. Das heißt, die individuellen Ich-Muss-Listen sind lang. Da jetzt pauschal Tipps aufzustellen, wäre anmaßend. Ich kenne ganz viele Menschen mit so Dauerbau. Stellen. Die kriegst du auch nicht abgearbeitet. So eine Pflege von einem Angehörigen, das ist eine immerwährende Dauerbaustelle. Ich glaube dennoch, dass es sehr wichtig ist, dass wir selbst dabei gesund bleiben, in alle erdenklichen Richtungen gedacht und dafür nochmal reinfühlen, was brauche ich denn dafür? Und ich bin großer Verfechter dafür, Aufschieberitis nicht grundsätzlich negativ zu sehen. Manchmal müssen wir Dinge auch aufschieben, um Kraft zu sammeln. Und ich fühle sehr wohl, wann es Tage gibt, wo ich mich der Steuer widmen kann. Ich schiebe das dann bewusst auf und sage, ich weiß, heute ist kein guter Tag, ich würde dafür heute 3 Stunden brauchen und ich bin mir ziemlich sicher, morgen kriege ich das in 20 Minuten erledigt. Dann mache ich mir aber auch darüber kein schlechtes Gewissen. Und wenn es alles so drückt, wenn wirklich auch mal die Ablage da drückt, dann habe ich so ein paar Dinge, die mir wirklich gegens Prokrastinieren helfen. Da reden wir aber wieder von Strategien. Ich stelle mir 5 Minuten den Timer oder 20 Minuten, je nachdem, und mache dann auch wirklich die 20 Minuten nichts anderes. Lass mich nicht ablenken. Und soll ich dir mal was sagen? Ich bin jedes Mal erschrocken, wie viel du geschafft bekommst, wenn du dich mal 20 Minuten auf eine Sache konzentrierst. Und dann kann man daraus auch eine Routine werden lassen. Ich habe auch die Strategie Do Shit First. Ich mache am Tag, ich fange mit dem an, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Das ist in meinem Fall Krafttraining. Ich finde Krafttraining noch schlimmer als Ausdauersport. Deswegen mache ich das mal zuallererst. Ist das schon mal fort. Und dann ist es nachher auch eine Routine. Und dann ist es auch irrelevant, wie ich mich dabei fühle. Beim Zähneputzen frage ich mich auch nicht, oh, fühle ich das heute? Guck mal, es regnet. Dann lasse ich das mal. Also bei diesen ganz klassischen Dingen gibt es verschiedene Möglichkeiten und Grundsätzlich schwingt immer mein Satz meiner Oma mit. Meine Oma, habe ich ja schon ein paar Mal hier erwähnt, Köln-Zollstock, Urkölsch, also Urkölscher jedes Jahr nicht mehr. Und ich war früher oft bei ihr und dann haben wir gemeinsam den Haushalt gemacht und dann sagte sie zu mir oft, so Schatz, mit zwei, wir sind jetzt fertig, ne? Bist du so lieb und bringst du noch den Müll raus? Und ich so, nee, Oma, da habe ich jetzt wirklich keine Lust zu. Und meine Oma guckt mich an und sagt, nee, ach Schatz, das ist ja nicht schlimm, dann machst du es nämlich ohne Lust. Fertig. Und da habe ich gedacht, ja, wo steht eigentlich geschrieben, dass wir zu allem und jedem immer die wahnsinnige Motivation brauchen? Manchmal müssen wir es einfach machen. Ich kann kein Buch der Welt schreiben, was dich vom Machen abbringt. Am Ende des Tages muss schon irgendeiner den Bums erledigen.
Jetzt gibt's ja auf dieser Muss-Liste natürlich auch einige Dinge, die zu diesem Thema Perfektion zählen. Also ein Beispiel, den Kuchen für Schulfest selbst zu backen. Ich habe jetzt keine Kinder, aber ich habe heute Morgen trotzdem nochmal versucht, mich reinzuversetzen, wie das dann wäre, wenn man halt mit so einem fertig gekauften Kuchen ankäme. Also ich kann mir schon auch als Nichtmutter gut vorstellen, dass da einige Mütter stehen, die dann sagen, uff, haben wir einmal im Jahr das Schulfest, ging es nicht selbst gebacken. Wie gehst du damit um, mit dieser Erwartung dann?
Das wäre ja der allererste Schritt bei der Ich-Muss-Liste, mal zu gucken, warum glaube ich eigentlich, das tun zu müssen und was passiert, wenn ich es nicht mache. Meine Jungs waren ja die ersten Jahre auf der Waldorfschule. Da ist ja selbstgebackenes quasi Abiturfach. Und als ich in einer Krebsbehandlung war und noch nebenbei berufstätig, kam ich nicht zum Backen. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich hatte es auch vergessen, ne? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir hingefahren sind und ich denke, scheiße, du hast den Kuchen vergessen. Und dann bin ich in die Bäckerei rein, dann habe ich geguckt, ich sage, ich hätte gerne den Apfelkuchen, den holen Sie mir jetzt von diesen Pappdingen runter. Dann knicken Sie den ein paar Mal. Ich sage, und jetzt machen Sie oben drauf, hier, wie heißt das, Puderzucker? Ich sage, und jetzt patschen Sie nochmal mit den Händen oben drauf. Und die Bäckereiverkäuferin sagte, lassen Sie mich raten, Schulfest? Ja. Ganz genau. Das, also jetzt wird es ja wirklich unbequem. Wenn da drauf steht, Kuchen backen, es kommt ja keiner und sagt, du musst den Kuchen backen. Es wird ja der entscheidende Moment gewesen sein, wo ich die Hand hochhebe und sage, Kuchen backen, das mache ich. Dann ist es ja streng genommen eine Überschrift mit, ich will. Dann fühle ich mich dazu gezwungen, dann ist ja, dann reden wir von was ganz anderem. Dann reden wir davon, dass ich gerne den äußeren Erwartungen entsprechen möchte, dass ich gerne geliebt werden möchte. Kein falsches Motiv, aber eins, was bei mir liegt. Da kann ich dann niemanden für verantwortlich machen. Und mit der nötigen Dankbarkeit kommt man doch auch da wieder dran, Sarah, dass ich sagen kann, ja, ist doch mega. Ich habe zwei gesunde Kinder, ich bin gesund, ich kann den Kuchen backen, also let's go for it. Oder ich kaufe einfach einen fertigen. Aber einen Tod muss ich sterben, dass vielleicht eine pikiert guckt, ja, mein Gott, die hat ja vielleicht auch was am Auge. Also das muss ja gar nicht mit mir zusammenhängen, dass die irgendwie blöd guckt. Die kann ja auch schlecht geschlafen haben oder aus ihr spricht der Neid und sie denkt, Mist, ich habe die ganze Nacht hier gestanden und der Kuchen schmeckt auch noch viel besser. Da lerne ich in Zukunft raus. Also da siehst du, dass das Thema Schlagfertigkeit, diese eigene Liste, diese eigene Ich-will-ich-Liste, die muss ja auch nach außen hin kommuniziert werden. Und dafür brauchen wir dann wieder Schlagfertigkeit und gute Kommunikation.
Vielleicht kannst du nochmal was vom Verhältnis zwischen diesen beiden Listen erzählen. Also es gibt die Ich-will-Liste und die Ich-muss-Liste, die ich anlege. Bei der Ich-muss-Liste gucke ich dann sozusagen, muss ich das wirklich oder ist das nur was, wo ich denke, ich muss das und kann ich das einfach streichen oder kann ich das auf die Ich-will-Liste schieben? Mhm. Was ist denn sozusagen das Ziel? Welche Liste soll länger werden, irgendwann mal gestrichen werden etc.? Also sag nochmal, wie man das so gut organisiert bekommt.
Davor, für meinen Teil, glaube ich, haben wir zwei große Motive, die uns im Leben lenken. Das ist einmal der Wunsch nach Selbstwirksamkeit. Wir wollen schon sehen, dass wir ganz alleine Dinge bewegen können. Auch der Wunsch nach Autonomie und natürlich auf der anderen Seite der Waage der Wunsch nach Zugehörigkeit. Natürlich wollen wir geliebt werden. Jeder, der was anderes behauptet, lügt. Das ist ein Urbedürfnis. Und ich glaube, das verhält sich so ähnlich auch wie mit den Ich-muss- und den Ich-will-Listen. Wenn ich den ganzen Tag nur glaube, Dinge tun zu müssen, verliere ich natürlich irgendwann die Lust. Wenn ich sage, boah, ich muss heute noch Sport machen, weil ich weiß ja, wie wichtig das ist, dann ist es ein Ich-muss, dann ist da keine Motivation dahinter. Wenn ich mir diese Dinge auf dieser Ich-muss-Liste nochmal mit der nötigen Dankbarkeit angucke, dass ich dann merke, was für ein Geschenk, wenn ich mich bewegen kann, flutscht es automatisch rüber. Und ich gehe nur von mir aus, Dinge, die ich will, die setze ich ja mit einer ganz anderen Triebkraft um, als die Dinge, die ich glaube, tun zu müssen. Deswegen, mein großes Ziel ist, oder das hoffe ich, erreiche ich auch fast immer, dass ich die Dinge, die ich tun muss, auch tun will. Dass ich gar kein Ich-muss mehr habe. Das ist alles ein Wollen ist. Und wenn dann zwischendurch mal ein Muss dabei ist, dann mogelt sich das so unter, weißt du, dann kann ich das im Flow gut erledigen und sage, naja, aber dafür habe ich ja ein komplett autarkes, selbstbestimmtes Leben, da ertrage ich es auch mal ganz gut, den Müll zwischendurch rauszubringen. Also, was für eine Erwartung habe ich denn ans Leben? Das steckt da ja auch dahinter.
Ich wollte gerade sagen, für die Steuererklärung findet man beim besten Willen kein Ich will, oder?
Als Steuerberaterin schon. Ich kenne einige Frauen, die sagen, finde ich mega, könnt ihr mir alle geben. Also, da ist ja auch wieder jeder Jack anders, aber hinter einer Steuererklärung steckt ja nun mal, ich habe Geld verdient. Also auch das ist ja, nochmal, die sollen, jammert von mir aus alle weiter. Ich will nur sagen, es gibt Möglichkeiten, da dran zu kommen. Mhm.
Lass uns nochmal über die Dinge sprechen, die dabei helfen, aus irgendwas, was man erstmal dachte zu müssen, dann zu wollen und dann aber wirklich auch in eine Routine zu überführen, wie man das angehen kann. Ich fand diesen Begriff Kurzzeiteuphorikerin wahnsinnig gut. Du sagst ja, das Gehirn besteht quasi aus zwei Hälften. Das eine ist so rational und weiß genau, dass gesunde Ernährung wichtig ist. Und das andere ist eben diese Kurzzeiteuphorikerin, die sagt, Toffifee im Kühlschrank sofort. Du sagst aber ja, Belohnung ist trotzdem auch ein zentraler Aspekt in der Überwindung von Prokrastination. Wie setze ich die ein?
Es muss, also sonst haben wir das Hirn die ganze Zeit gegen uns. Das Hirn braucht schon zwischendurch Belohnungen. Wie die aussehen, das habe ich aber ja wieder in der Hand. Und auf dem Weg hin zu neuen Routinen macht es schon Sinn, sich da Belohnungen zurechtzulegen.
Gib mal ein Beispiel.
Bleiben wir beim Thema Laufen. Ich habe lange Zeit mich für den Sport mit Toffifee belohnt. Das hängt natürlich irgendwann dem Großen, was will ich, steht das dann komplett im Weg, weil das natürlich ja nicht, wenn wir beim Beispiel abnehmen bleiben, hat natürlich nicht geklappt. Meine dauerhafte Belohnung, da bleibe ich bei, ist Dankbarkeit. Ich bin jeden Tag dankbar dafür, wenn ich laufen kann, Sarah, wenn ich schmerzfrei laufen kann. Das heißt, diese Belohnung habe ich schon im Wald mit dabei. Und mehr ein Zufallsbefund war, dass ich habe mal irgendwann ein sehr edles Duschgel geschenkt bekommen. Das war mir zu schade für den täglichen Gebrauch. Und nach einem Lauf habe ich das benutzt und merkte, boah, Hammer, wie das riecht. Ich bin ein sehr nasenorientierter Mensch. Und habe dann gedacht, so, jedes Mal, wenn du gelaufen bist, gönnst du dir dieses spezielle Duschgel. Das war meine kleine Belohnung. Führte dann dazu, wenn ich richtig im strömenden Regen durch den Wald gelaufen bin und dachte, boah, nee, jetzt hast du wirklich keinen Bock mehr, dass ich dachte, oh stopp, da kommt aber gleich die Belohnung. Da machst du dir den Übergang ein bisschen leichter. So könnte es aussehen. Mhm.
Es gibt in der Wissenschaft ja auch das Konzept des Nudgens, finde ich ein schönes Wort, heißt auf Deutsch sowas wie Schubsen. Und du sagst, ein kleiner Schubs, man soll sich ruhig ab und zu mal schubsen. Auch das ist erstmal ein schöner Satz. Was meinst du genau damit und warum hilft das?
Wir beide haben uns eben hier in der Cafeteria noch einen Cappuccino geholt.
Ja.
Was stand da an der Kasse?
Da standen Zimtschnecken.
Richtig lecker aussehende Zimtschnecken. Ja. Man sieht die. Ich setze der Speichelfluss sofort ein. Da schubst uns jemand dazu, so eine Zimtschnecke zu nehmen. Da kommst du leicht dran. Mit leicht dran meine ich, es ist noch nicht mal eine Armlänge von dir entfernt. Da wurde geschubst. Wenn du durch einen Supermarkt gehst, entscheidest du ja nicht selber, wie du da durchgehst. Das ist ja angeordnet. Immer wieder nach dem gleichen Muster. Da wirst du geschubst. Da wirst du in gewisse Richtungen geschubst. Wenn du im Internet Riesen irgendwas bestellst, kommt unten drunter Kunden, die das bestellt haben, denen gefällt auch das.
Und das kostet heute 70% weniger.
So sieht's aus. Genau, richtig, genau in dieser Woche. Da wirst du auch geschubst. Das heißt, wir werden sowieso den ganzen lieben langen Tag geschubst. Jetzt stell dir mal vor, an den Stellen, wo du Herrin bist, schubst du dich selbst. Wenn du also weißt, wir sind ja rational denkende Menschen, du weißt, nach Feierabend komme ich nach Hause, habe ich Hunger. Und wenn ich den Kühlschrank aufmache, das Erste, was da liegt, ist mir. Jetzt stell dir mal vor, du schubst dich dann schon in die richtige Richtung und legst dir den Tag drauf, da schon was fertig Vorbereitetes vor. Dann machst du dir die bessere Entscheidung zur leichteren. Und das finde ich irre. Und jetzt stell dir mal weiter vor, wir würden in einem Land leben, wo wir als DNA verankert hätten, dass uns immer die bessere Entscheidung die leichtere wäre. Was sich da alles ändern würde. Das ist in diesem Land nicht so. Das ist in den wenigsten Ländern so. Das ist Lobbyismus betrieben. Wir werden in die Richtung geschubst, wo das meiste Geld verdient wird. In diesem Land wird gesunde Ernährung nicht zur leichteren Alternative gemacht.
Die geschnitzten Äpfel liegen nicht an der Kasse.
So sieht's aus. Den Kindern in der Schule wird ein Essen serviert. Da haben die gar keine Wahl, sich in eine andere Richtung zu schubsen. Und da gibt es hochinteressante Forschungen, dass in solchen Kantinen, wie ihr sie habt, dass nur mal getestet wurde, du stellst den Schokopudding hin und die Äpfel. Die Menschen haben immer die freie Wahl. Aber du stellst den Apfel 10 Zentimeter vor den Schokopudding. Die Leute nehmen den Apfel, weil er einfach leichter zu bekommen ist. Jetzt kann ich mich zurücklehnen und sagen, genau, die böse Regierung, die macht es uns schwer. Ja, macht sie. Ich kann aber auch meinen eigenen Hebel entdecken und sagen, Moment, für zu Hause nutze ich das doch und schubse mich selbst so in die richtige Richtung. Wenn ich weiß, ich habe am Tag zu wenig Bewegung, dann kann ich doch das Auto immer ein paar Meter weiter stehen lassen und dann mich wenigstens so schubsen, dass ich mir den Fußweg etwas länger mache. Mit anderen Worten, lasst uns da, wo wir die Möglichkeit haben, selbst Entscheidungsarchitektinnen sein.
Wie gehst du mit Rückschlägen um? Also jetzt auch nur mal aus den Erfahrungen einer Freundin gesprochen. Man hat sich dann vorgenommen, Montag fange ich an. Dann hat man noch 4 Tage angefangen, mega. Und dann hat man den 5. Tag nicht angefangen. Und dann ist man am 6., 7., 8. Tag, hatte man auch was anderes vor. Und dann sitzt man da am Montag wieder und denkt, ach, vielleicht fange ich morgen wieder an. Aber es ist natürlich so ein häufige Geschichten dann auch des Wiederaufgebens. Was hast du dafür auch einen Trick?
Ich kenne das, was du da beschreibst. Das sind für mich aber keine Rückschläge. Das ist für mich das Leben. Meine Haltung zum Thema Rückschläge sind viel tiefer verankert. Alles, was nicht lebensbedrohlich ist, Sarah, ist für mich kein Rückschlag. Das ist einfach, dass mein Plan nicht aufgegangen ist und mir wieder einen Beweis liefert, wie blöd Pläne sind. Ich behandle jeden Tag so, dass ich mir jeden Tag die Chance gebe, die zu sein, die ich sein möchte. Die Formulierung ist schon anders. Ich mache keinen Sport, um einen flachen Bauch zu haben. Wenn das mein Ziel wäre, hätte ich schon längst wieder aufgehört, weil ich habe den bis zum heutigen Tag nicht. Das scheint bei mir ein genetisches Problem zu sein. Ich weiß es nicht. Das ist nicht mein Was will ich. Mein Was will ich ist, eine fitte Person zu sein. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich will eine fitte Person sein. Und dann handle ich so, als wäre ich es schon. Das heißt, jedes Mal, wenn ich überlege, oh, mache ich jetzt Sport oder nicht, kommt meine Definition daher und sagt, ach stopp, du bist ja eine fitte Person, was würde die machen? Ja klar, die macht natürlich Sport. Wenn ich eine erfolgreiche Geschäftsfrau sein will und ich stehe vor großen Herausforderungen, wo natürlich mein Teufelchen immer sagt, oh, Alte, hier ist Scheiterpotenzial, dann überlege ich, mache ich das? Und dann komme ich meine Definition an und sage, ich möchte eine fitte, eine erfolgreiche Person sein, was würde die machen? Die macht es natürlich. Und begleitend immer die eine Lebensfrage, was soll denn passieren? Das heißt, ich habe da keine Angst vor, ich habe Angst vor ganz anderen Dingen. Aber Rückschläge sind für mich andere.
Wir müssen zum Elefanten im Raum kommen. Vielleicht nochmal von meiner Freundin erzählt, die war mal beim Arzt und wollte eine Ernährungsberatung haben, weil sie abnehmen wollte. Und der Arzt hat gesagt, haben Sie es mal mit Selbstdisziplin probiert. Und da war die Freundin ein bisschen sprachlos und auch verletzt. Aber das letzte Kapitel deines Buchs, da geht es dann nun mal schon auch darum, dass es so ganz ohne halt nicht geht. Und das ahnen wir irgendwie auch, dass das halt nicht möglich ist. Aber es ist trotzdem schade.
Disziplin ist ein Wort, was aus meiner Sicht PR-Beratung braucht. Disziplin verbinde ich mit ausgemergelten Menschen, die keinen Platz im Gesicht mehr haben zum Lächeln und wo die Mundwinkel so nach unten gezogen sind, die du eigentlich auf den Kopf drehen müsstest. Das ist meine Assoziation mit Disziplin, aber eigentlich ist es was ganz anderes. Motivation ist für mich ein wankelmütiges Ding. Manchmal stehe ich morgens auf und denke, mein Gott, bist du motiviert. Und dann gehe ich Zähne putzen und dann spucke ich den Rest Zahnpasta aus und denke, ach schade, da war die Motivation mit dabei. Ist sie wieder weg. Die Disziplin bleibt, weil ich die selbst in der Hand habe. Ich kann auch diszipliniert sein, ohne Motivation zu haben. Das ist ja das Verrückte. Das bringe ich ja selbst mit. Und positiv ausgedrückt ist Disziplin für mich die tägliche Umsetzung meines eigenen Was-will-ichs. Ohne die funktioniert es nicht. Ich sag ja, das Machen, Sarah, da kommen wir nicht drum herum, aber der Ernährungsberaterin, der würde ich gerne mal ein Buch zuschicken, weil das ist natürlich ein Satz, haben Sie es mal mit Selbstdisziplin
versucht? Hat der Arzt gesagt,
ja. Das finde ich schon echt krass. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, Mensch, jetzt wo Sie sagen, natürlich, wissen Sie was, probiere ich das erstmal, ich verlasse Sie, Schiss.
Ja. Das sollte man sich merken fürs nächste Mal. Man ist dann halt nur manchmal sprachlos, aber okay. Da empfehle ich das Buch Die Schlagfertigkeitsqueen. Das hätte ich da nochmal sehr gut gebrauchen können für meinen Hinterkopf.
Ja, Die Freundin meinst du?
Die Freundin natürlich meine ich. Ja, ja, ganz genau. Ich verrate jetzt mal, wir müssen leider langsam zum Ende kommen, dass genau das, was du vorhin auch als Beispiel genannt hast, dieses sich abends aufzuschreiben, was man am nächsten Tag vorhat, dass ich genau das seit einer Woche auch mache.
Ach.
Und das ist mega, weil man muss ja dann am nächsten Abend nur noch gucken, was habe ich davon umgesetzt, ist dann einiges, zumindest jetzt im Moment. Und die Dinge lässt man für den nächsten Tag einfach stehen, die man dann trotzdem noch nicht geschafft hat. Und mir hilft das wunderbar.
Fantastisch.
Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht Rocket Science, ne? Um es mal ehrlich zu sagen. Aber allein dieses aufzuschreiben,
ja,
funktioniert.
Ja.
Und du hast ja noch andere Dinge im Buch, die dann vielleicht für jemand anderen funktionieren.
Ja.
Aber das hat für mich sehr gut funktioniert. Vielleicht letzten Fragen, du arbeitest ja viel mit Frauen, hast du gesagt, aber natürlich nicht nur. Gibt es irgendwie Unterschiede in der Herangehensweise, auch wenn es um solche Themen geht, zwischen Männern und Frauen, die dir auffallen?
Da fehlen mir jetzt noch die Erfahrungen zu, muss ich sagen. Ich bin ja, du hast eben so schön gesagt, ich bin Coach. Ich habe eine Coaching-Ausbildung, ich arbeite aber nicht als Coach. Ich arbeite da als Trainerin. Das ist nochmal im Doing was ganz anderes. Das heißt, ich arbeite mit vielen Menschen und dann habe ich klare Lernziele. Was die Umsetzung angeht, da müsste ich mit denen nach Hause gehen und als Coach arbeiten. Da fehlen mir jetzt wirklich die Erfahrungen drin. Aber wenn ich jetzt mal so gucke, was ich bisher so erlebt habe, sagen wir mal so, der Wunsch der Perfektion, da würde ich denken, der ist bei den Frauen ausgeprägter als bei den Herren.
Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Letzte Frage, wenn du deinen Leserinnen und Lesern jetzt in diesem Podcast eine einzige Botschaft mit auf den Weg geben müsstest, so nach dem Motto, das nehmt jetzt bitte mit nach Hause, welche wäre das? In Bezug auf dein neues Buch natürlich. Hast du ja viele.
Dass die dauerhafte Triebkraft am Ende des Tages in der eigenen Authentizität liegt.
Und das jetzt nochmal kurz erklären.
Wenn ich mir authentisch eingestehe, wer ich bin, was ich kann und was ich nicht kann, was ich will und was ich nicht will, dann ist das so offengelegt. Dann brauche ich mir auch nichts mehr schönreden und dann bin ich auch nicht mehr im Ausredenmodus. Und erst in diesem Moment komme ich da dran und muss auch keine Kraft mehr darin verschwenden, meiner Umwelt etwas vorzumachen, der ich bin, der ich eigentlich gar nicht bin. Und das spart jede Menge Kraft, die wir dann wiederum in die Disziplin unseres eigenen Was will ich stecken können.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wer die letzten 42,30 Sekunden zugehört hat, merkt, dass es immer motivierend ist, mit dir zu sprechen, immer interessante Aspekte beinhaltet und ich werde mir diesen Podcast trotzdem am 1. Januar nochmal vornehmen und nochmal hören, nur vorsichtshalber und sicherheitshalber. Und ich lege dein Buch, bin fast fertig, muss nur noch anfangen, allen ans Herz, bald ist ja Weihnachten und so weiter. Ja, ich glaube, es gibt viele, die keine Lust mehr haben, diese innere To-Do-Liste auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu schieben und einfach ein anderes Verhältnis dazu gewinnen wollen. Allein dieses Reframing von Disziplin fand ich zum Beispiel sehr, sehr aufschlussreich. Kannst du schon mehr zu Buch 10 sagen?
Back to the roots. Mehr sage ich nicht.
Okay, das ist ein Cliffhanger. Ich meine, es ist sowieso ja erst ab 11 in Köln ein echtes Schriftstellerinnen-Jubiläum, muss man sagen.
Oh, das stimmt. Aber ich mache nach 10 Schluss.
Ist gar nicht so wichtig.
Ja, ja, aber
du machst nach 10 Schluss.
Nee, ich, ganz ehrlich, Sarah, ich finde, dann 10 Bücher, also so Gott will, ne? Ich gucke ja nicht so weit nach vorne, 10 Bücher in 10 Jahren, das ist dann auch genug. Da müssen auch die Leserinnen auch irgendwann entlassen werden, aus der Pflicht zu lesen von mir.
Das ist dein Ernst?
Wirklich? Ich habe noch was anderes vor.
Okay. Wow, okay. Mehrere Cliffhanger in diesem Podcast. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall nächstes Jahr bei Buch 10 sprechen, damit du dann sagst, was danach kommt. Schön, dass du da warst und wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder.
Es war mir ein Fest. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
Talk mit K.